NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Kampf gegen den IS, Allianz bombardiert Erdölanlagen, Verteidigungsministerin von der Leyen besucht Kurdenhauptstadt Erbil. Nach Pannenserie Diskussion um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Ebola-Krise, Bundesgesundheitsminister Gröhe sucht freiwillige Helfer für Westafrika und weitere Streiks drohen, Tarifgespräche bei der Lufthansa und der Bahn scheitern. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Schönen guten Abend. Der IS gilt als reichste Terrororganisation der Welt. Aus dem Schmuggel mit Öl nimmt die Terrormiliz täglich Millionen ein. Wer die Extremisten zerstören will, muss daher auch deren Geldzufluss stoppen. Die USA und ihre arabischen Verbündeten haben daher Ölanlagen des Islamischen Staates in Syrien bombardiert, um die wichtigsten Einnahmenquellen auszutrocknen. Aber auch an den anderen Fronten gehen die Kämpfe weiter.
Erfolgsmeldungen der syrischen Armee im Windschatten der internationalen Luftangriffe. Die Einheiten unserer Streitkräfte verschärfen ihre Kontrolle über die Stadt Adra nach einer Militäroperation dort, meldet die Sprecherin des syrischen Staatsfernsehens. Die Industriestadt vor den Toren von Damaskus war seit Dezember in den Händen von Rebellen. Jetzt habe man den Ort zurückerobert, berichtet ein Kommandeur der syrischen Armee. Wir haben die Operation sehr mutig durchgeführt. Die Terroristen wurden eingekreist, viele von ihnen wurden getötet. Doch sind diese Meldungen vielleicht nur Propaganda des Assad-Regimes? Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte wies die vermeintlichen Erfolgsnachrichten der Armee nämlich zurück. Assad-Einheiten seien zwar in Wohnviertel vorgerückt, aber es werde weiter um Adra gekämpft. Noch gäbe es in dieser Region keine Sieger. Erst gestern war aus verschiedenen Quellen berichtet worden, dass die Armee bei diesem Einsatz erneut Giftgas gegen ihre Feinde eingesetzt hat. 7 Menschen starben. Der syrische Bürgerkrieg setzt sich also auch an den alten Fronten weiter fort. Unterdessen flogen die USA und ihre arabischen Verbündeten am dritten Tag in Folge Luftangriffe gegen IS-Stellungen in Syrien. Das US-Zentralkommando bilanzierte am Mittag, es habe 13 Luftschläge gegeben. Die Mehrheit davon hätten Kampfflugzeuge Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate durchgeführt. 12-mal waren Ölraffinerien die Ziele. Mit ihrer Eroberung hatten die IS-Terrormilizen in den vergangenen Monaten Millionen verdient. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, bei den jüngsten Luftschlägen seien mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter 5 Zivilisten. Auch ein Kind war unter den Opfern. Von den bislang in Syrien getöteten mehr als 140 radikalen Islamisten stamme der Großteil aus dem Ausland, so die Beobachtungsstelle. Sie stützt sich auf ein Informantennetz vor Ort. Unübersichtlich ist die Lage in der syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane. Dort berichteten kurdische Kämpfer zunächst, dass sie die IS-Milizen erstmals seit Tagen hätten zurückdrängen können. Ein Kommandant der kurdischen Volksverteidigungseinheiten meldete sich aber später in einer Presseerklärung, um noch einmal die extrem prekäre Lage seiner umzingelten Männer zu beschreiben. Wenn die USA und ihre arabischen Verbündeten ihnen mit Luftangriffen helfen würden, seien die kurdischen Kämpfer bereit, wichtige Informationen und Positionen des IS weiterzugeben, hieß es. Bei Kobane seien die IS-Terroristen bislang noch nicht aus der Luft angegriffen worden, so der Kommandeur, entgegen anderslautender Berichte von gestern. Dabei seien die Angreifer mit ihren Fahrzeugen und der schweren Waffenausrüstung weithin sichtbar.
Ein Bericht von Cornelia Wegerhoff. Kurz nach dem Start der deutschen Waffenlieferung in den Nordirak ist Verteidigungsministerin von der Leyen heute überraschend zu einem eintägigen Besuch in der Kurdenhauptstadt Erbil gelandet. In ihren Gesprächen ging es neben der deutschen Hilfe beim Kampf gegen den IS auch um die Situation der Flüchtlinge, die sich wegen des herannahenden Winters noch verschärfen dürfte. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Wir versichern Ihnen, dass wir an Ihrer Seite stehen, sagte Ursula von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Gastgeber, dem Präsidenten der autonomen kurdischen Region, Masoud Barzani. Mit Blick auf die Situation der Hunderttausenden von Flüchtlingen, die im Kurdengebiet Zuflucht vor den IS-Milizen gefunden haben, betonte die Ministerin, die internationale Gemeinschaft müsse der kurdischen Regionalregierung in Erbil humanitäre Hilfslieferungen zukommen lassen, damit die Flüchtlinge vor dem kommenden Winter angemessen untergebracht und versorgt werden könnten. Es ist klar, dass schon eine Menge Unterstützung geleistet worden ist, aber mehr wird benötigt, so von der Leyen wörtlich. Zurückhaltend reagierte die Ministerin auf Fragen nach weiteren deutschen Waffenlieferungen. Es gebe Bedarf an Minensuchgeräten, sagte sie. Die Ministerin verwies bei ihren Einlassungen über die politische Zukunft des Irak auf den Wunsch Berlins, dass es im Land zu einem dauerhaften Ausgleich zwischen den drei ethnischen Gruppierungen des Irak kommen müsse. Die kurdische Regionalregierung wartet seit Monaten schon auf die Auszahlung ihrer Einkünfte aus den gesamtstaatlichen Erdöleinnahmen durch Bagdad und hat deshalb der neuen Regierung von Ministerpräsident al-Abadi bis November Zeit gegeben, die fälligen Zahlungen zu überweisen. Von der Leyens Gastgeber Masoud Barzani dankte Deutschland für die humanitäre und militärische Unterstützung. Er wisse, dass es für Berlin eine schwierige Entscheidung gewesen sei, der Waffenlieferung zuzustimmen. Bei den deutschen Rüstungsgütern handele es sich, Zitat, um klassische Waffen, so Barzani unter Hinweis auf den Inhalt der ersten deutschen Transportmaschine mit 520 G3-Gewehren, 20 Maschinengewehren und 50 Panzerfäusten. Diese Maschine traf am Nachmittag in Erbil ein. Der Präsident der autonomen Kurdenregion betonte, wir kämpfen gegen den IS im Auftrag der ganzen Welt. Auf einer Frontlinie von mehreren hundert Kilometern liefern sich die kurdischen Peschmerga-Verbände, unterstützt von schiitischen Milizen aus Bagdad und Teilen der irakischen Armee, seit einigen Monaten bereits heftige Gefechte mit den Einheiten der IS-Terrororganisation. Anfang August standen die IS-Einheiten rund 30 Kilometer vor Erbil. Ohne den Einsatz der amerikanischen Luftwaffe am 8. August wäre, so räumte Barzanis Sicherheitsberater Hussein gegenüber dem kurdischen Nachrichtenportal Rudau neulich ein, der Vormarsch des IS nicht zu stoppen gewesen.
Soweit der Bericht von Clemens Fehrenkotte. Verteidigungsministerin von der Leyen ist mit einer Transall-Maschine in der nordirakischen Stadt Erbil gelandet. Selbstverständlich ist so ein reibungsloser Flug mit der betagten Maschine der Luftwaffe allerdings nicht. Die Bundeswehr wird zurzeit von einer regelrechten Pannenserie heimgesucht, sodass inzwischen die Frage offen diskutiert wird, ob unsere Armee auf die Herausforderung der Zukunft mit weiteren Auslandseinsätzen überhaupt vorbereitet ist. Aus unserem Hauptstadtstudio Christoph Prössel dazu.
Es klingt nach einem Scherz. Während Bundespräsident, Außenminister und Verteidigungsministerin auf Staatsbesuch in Pressekonferenzen und auf Kongressen über die Verantwortung Deutschlands in der Welt sprechen, holt die Realität derzeit Verteidigungsministerin von der Leyen ein. 5 Soldaten der Bundeswehr, die Kurden an Waffen ausbilden sollen, saßen in Bulgarien fest wegen einer defekten Bundeswehrmaschine. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Und den Verdacht, dass die Bundeswehr sich mit massiven technischen Mängeln beim Gerät auseinandersetzen muss, bestätigt ein Papier des Generalinspekteurs Volker Wieker, das dem ARD-Hörfunk vorliegt und mit dem sich gestern der Verteidigungsausschuss des Bundestages beschäftigte.
Gerade zum Beispiel im Bereich der Hubschrauber, und das betrifft alle Teilstreitkräfte, also Heer, Marine und Luftwaffe, sieht es sehr schlecht aus und ist die Einsatzfähigkeit teilweise erheblich eingeschränkt,
sagte Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete der Grünen, nach der Lektüre des Papiers Materielle Einsatzbereitschaft des Heeres. Auf 9 Seiten listet die Bundeswehr darin die Verfügbarkeit verschiedener Waffensysteme auf. Vom Kampfhubschrauber Tiger besitzt die Bundeswehr 31 Exemplare, nur 10 sind für Ausbildung, Übungen oder Einsätze bereit. Beim Transporthubschrauber NH90 sieht es ähnlich aus. Unter Buchbestand listet das Verteidigungsministerium 33 Stück, einsatzbereit sind 8. Weitere Details: Die Bundeswehr hat 109 Eurofighter-Kampfjets im Bestand, 42 sind verfügbar. Beim Hubschrauber CH-53 sieht es besonders mau aus. Obwohl die Bundeswehr 83 Maschinen hat, sind nur 16 einsatzbereit. Und auch die Marine ist betroffen. Unvorhergesehene Reparaturen sorgen dafür, dass nur eines von 4 U-Booten verfügbar ist. Florian Hahn, CSU.
Bei der Bundeswehr herrscht kreative Mangelverwaltung. Wir sehen, es pfeift an allen Ecken und Enden. Das liegt nicht an der Bundeswehr, sondern es liegt daran, dass insgesamt zu wenig Material, zu wenig Geld und aus meiner Sicht auch zu wenig Engagement für die Truppe da ist.
Und auch der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Helmut Königshaus, hat Zweifel an der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Im rbb-Inforadio sagte er, gerade beim Lufttransport und beim Sanitätsdienst sei die Belastung hoch. Schon werden die ersten Forderungen laut den Etat des Bundesverteidigungsministeriums zu erhöhen. Doch zu wenig Geld, daran liegt es nicht, sagt Rainer Arnold, SPD.
Die Wirtschaft ist nach wie vor nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und die Streitkräfte sind nicht willens oder in der Lage, ihre Ansprüche auch hart gegenüber der Wirtschaft durchzusetzen.
Dies ist der wunde Punkt der Verteidigungsministerin. Es geht um das Management von Rüstungsgroßprojekten, um den Einkauf von Ersatzteilen und die Planung. Zu Beginn ihrer Amtszeit hat von der Leyen den zuständigen Staatssekretär gefeuert. Unternehmensberater prüfen derzeit diesen Bereich. Am 6. Oktober wollen die Prüfer der Ministerin einen Bericht vorlegen.
Christoph Possel berichtete. Ist die Bundeswehr für künftige Herausforderungen gerüstet oder zurzeit nur bedingt einsetzbar? Hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Andreas Flocken.
Um den Zustand der deutschen Streitkräfte muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Dass eine Gruppe von Ausbildern auf ihrem Weg in den Nordirak tagelang in Bulgarien festsitzt, weil Transall-Transportmaschinen defekt sind, mag Pech und Zufall sein. Trotzdem wirft dieser Vorfall ein Schlaglicht auf die materielle Lage der Bundeswehr. Und die ist, man muss es so sagen, katastrophal. Besonders bedenklich ist, dass alle Teilstreitkräfte betroffen sind. In der Marine gibt es praktisch für die gesamte Hubschrauberflotte ein Startverbot. Beim Heer steht die Mehrzahl der 180 neuen Transportpanzer Boxer in der Werkstatt und bei der Luftwaffe ist weniger als die Hälfte der Transall-Maschinen einsatzbereit. Erhebliche Probleme gibt es auch mit dem Eurofighter und die Liste könnte man noch verlängern. Das ist erstaunlich, weil die Bundeswehr nach außen immer ein ganz anderes Bild vermittelt. Das Bild einer starken Truppe, die bestens ausgebildet und ausgerüstet ist. Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus, und zwar seit Jahren. Insider können davon ein Lied singen. Da werden Panzer oder Kampfflugzeuge ausgeschlachtet, um mit diesen Ersatzteilen ein anderes Waffensystem für den Einsatz fit zu machen. Diese Kannibalisierung hat in der Bundeswehr Methode. Verschärft wurde die desolate Lage, als das Ministerium vor 4 Jahren aus Spargründen einen Bestellstopp für Ersatzteile verkündet hatte. Das rächt sich jetzt. Die Verteidigungspolitiker aller Fraktionen zeigen sich nun überrascht. Sie hätten die Schönfärberei des Verteidigungsministeriums besser viel früher hinterfragen sollen. Erstaunlich ist auch, dass die militärische Führung nicht laut und vernehmbar von sich aus auf die desaströse Situation hingewiesen hat. Das öffentliche Schweigen der Generäle und Admiräle ist für die jetzige Entwicklung mitverantwortlich. Und man hat offenbar nichts gelernt. Die Fregatte Lübeck ist Anfang der Woche ohne Bordhubschrauber zum Antipirateneinsatz am Horn von Afrika ausgelaufen. Eigentlich ein Unding. Der Öffentlichkeit erklärt man aber, dass die Fregatte trotzdem ihren Auftrag erfüllen könne. Chance verpasst. Es ist leider nicht Sache von Spitzenmilitärs, Klartext zu reden, nach innen und nach außen, so hat es einmal Bundespräsident Köhler gefordert. Und die Verteidigungsministerin? Ursula von der Leyen macht es sich viel zu einfach, wenn sie allein auf die Rüstungsindustrie verweist, die bestellte Waffensysteme nicht rechtzeitig liefert. Etwas mehr Selbstkritik wäre da angebracht. Denn auch das Beschaffungswesen der Bundeswehr ist unprofessionell und nicht transparent. Die Politik verspricht außerdem auf dem internationalen Parkett viel zu oft ein Bundeswehrengagement und verkennt dabei die gegenwärtig begrenzten Möglichkeiten der Bundeswehr, zum Beispiel beim Lufttransport. Gerade diese Fähigkeit wird trotzdem immer wieder zugesagt. Ausbaden müssen das die Soldaten, die zurzeit den Mangel nur noch verwalten. Es wäre gut, wenn die Staatsbürger in Uniform auf solche Defizite öffentlich hinwiesen. Nur so kann verhindert werden, dass Anspruch und Wirklichkeit der Bundeswehr immer weiter auseinanderklaffen.
Andreas Flocken kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Auch bei der UN-Vollversammlung ist der Kampf gegen den IS natürlich das Thema. Heute Nachmittag sprach in New York der iranische Präsident Rouhani und er machte dabei die Politik des Westens für das Erstarken des Extremismus in der muslimischen Welt verantwortlich. Die strategischen Patzer des Westens im Nahen Osten, in Zentralasien und im Kaukasus hätten diese Gegenden der Welt zu einem Rückzugsort für Terroristen und Extremisten gemacht, sagte Rouhani. Aus New York, Georg Schwarte.
Irans Präsident Rouhani hat in der UN-Generaldebatte bekräftigt, sein Land hoffe bei den laufenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm trotz der nur sehr kurzen verbleibenden Frist auf eine Einigung. Bis zum 24. November müssen sich die Gruppen der 5+1, die 5 Vetomächte im Sicherheitsrat plus Deutschland und der Iran auf ein Abkommen einigen. Andernfalls bleiben die bestehenden Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Rouhani hatte bereits zuvor die USA aufgefordert, ihre so wörtlich unbedeutenden Ängste aufzugeben, dass der Iran Atomwaffen anstrebe. In der Generaldebatte warf der iranische Präsident vor allem dem Westen vor, für den Extremismus im Nahen und Mittleren Osten verantwortlich zu sein. Geheimdienste und bestimmte Staaten hätten Schwerter in die Hände der Terroristen gegeben, die jetzt niemanden verschonten. Wenn es ein Nuklearabkommen gäbe, könnte der Iran, so Rouhani, sich noch stärker in den Kampf gegen diese Extremisten einbringen. Die derzeit grassierende antiwestliche Haltung in vielen muslimischen Ländern sei ein Ergebnis von Kolonialismus und Rassismus der Vergangenheit. Gestern hatte Rouhani den britischen Premier Cameron getroffen. Das erste Mal seit über 35 Jahren gab es wieder direkte Kontakte zwischen beiden Ländern. Am Abend will Rouhani mit Außenminister Steinmeier zusammenkommen. US-Präsident Obama hatte zuvor den Iran aufgerufen, die Möglichkeit einer Einigung über das iranische Nuklearprogramm jetzt nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.
Und wir kommen ins Inland. Wer TTIP und CETA will, bekommt am Ende Chlorhühnchen auf den Tisch. Davon sind viele Gegner der Freihandelsabkommen mit Nordamerika offenbar überzeugt. Die Befürworter halten dagegen, sehen Vorteile für Wachstum und Beschäftigung. Heute ging es auch im Bundestag bei der Frage, ob die Wirtschaftsabkommen nun mehr Fluch oder doch Segen sind, hoch her. Marcel Güsken hat die Debatte für uns verfolgt.
Bringt das Freihandelsabkommen mehr Jobs durch wirtschaftliches Wachstum oder droht ein Abbau von Sozial- und Umweltstandards? Zwischen diesen Polen bewegte sich die Debatte. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte vor allem die vorgesehenen Sondergerichte, vor denen Konzerne in Streitfällen Staaten verklagen können.
Hinterzimmergerichte urteilen, ob demokratisch verfasste Gesetze den Gewinninteressen der Unternehmen entgegenstehen. Die Konsequenz ist, es droht, dass Bürgerinnen und Bürger aus ihren Steuergeldern Millionen an Schadensersatz und Milliarden an Schadensersatz bezahlen müssen.
Unter dem Stichwort Investorenschutz wollen die USA solche Sondergerichte in das Abkommen aufnehmen. Doch Wirtschaftsminister Gabriel ließ an dieser Stelle keine offene Flanke.
Es ist völlig klar, dass wir diese Investitionsschiedsabkommen ablehnen.
Und er zitierte den designierten EU-Kommissionspräsidenten Juncker.
Ich will nicht, dass wir eine parallele Geheimgerichtsbarkeit schaffen. Wir sind Rechtsstaaten in den Vereinigten Staaten wie in Europa. Wir wenden das Recht an und wir werden die Verhandlungen mit maximaler Transparenz führen.
Gabriel berief sich auf einen Parteikonventsbeschluss, wonach die SPD gemeinsam mit den Gewerkschaften die Sondergerichte verhindern will. Doch die Linke hält das für wenig glaubwürdig. Vizefraktionschef Klaus Ernst verlangte eine Bundestagsentscheidung in dieser Frage.
Und ich bin gespannt, meine Damen und Herren, ob Sie Ihren Parteibeschluss wirklich ernst nehmen oder ob es eine Luftnummer war. Wenn Sie es ernst nehmen, dann machen Sie es hier und nicht nur im Parteikonvent.
Die Linke schüre nur Ängste, konterte Gabriel. Die Partei lehne das Abkommen aus ideologischen Gründen ab.
Das Ganze passt Ihnen weder in Bezug auf die Freiheit des Handels, noch passt es Ihnen in Richtung eines transatlantischen Bündnisses. Im Grunde heißt Ihre Parole Schotten dicht.
Und damit werde die Linke zur Jobkiller-Partei. Denn von dem Abkommen erhofft sich die Bundesregierung einen gewaltigen Impuls für die Wirtschaft. In Europa könnten mehr als 1 Million neue Arbeitsplätze entstehen, so CDU-Generalsekretär Peter Tauber.
Selbst in Deutschland, das sagen Prognosen, könnten 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Und wenn es richtig verhandelt ist, dann können am Ende jedem Haushalt mit 4 Personen bis zu 445 Euro zusätzlich an Einkommen zur Verfügung stehen.
Auch deswegen setzt Wirtschaftsminister Gabriel auf weitere Verhandlungen mit den USA.
Ich bin der festen Überzeugung, ja, wir brauchen Freihandel. Ja, wir brauchen Freihandel nicht um jeden Preis.
Nämlich den der Sondergerichte, die Gabriel nicht akzeptieren will. Was übrigens auch für das Handelsabkommen mit Kanada gelten soll. CETA, so der Name, wird morgen der Öffentlichkeit vorgestellt, als fertig ausverhandelt.
CETA, meine Damen und Herren, ist ein gutes Abkommen.
Fand heute Gabriel. Doch auch hier will er in Sachen Sondergerichte noch einmal nachverhandeln. Die amtierende EU-Kommission will übrigens davon nichts wissen. Wenn wir die Verhandlungen neu eröffnen, ist das Abkommen tot, so Handelskommissar de Gucht in einem Zeitungsinterview.
Die Justiz in Deutschland soll künftig gegen Kinderpornografie besser vorgehen können. Der Bundestag hat dafür ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Unter anderem soll jeder, der unbefugt Nacktbilder von Kindern verbreitet, bestraft werden können. Auch die Verjährungsfrist für Missbrauchsfälle soll erhöht werden. Heute Nachmittag hat das Parlament den Gesetzentwurf in erster Lesung beraten. Aus unserem Hauptstadtstudio Peter Mücke dazu.
Es war nicht zuletzt der Fall des ehemaligen SPD-Innenpolitikers Edati, der den Justizminister auf den Plan gerufen hat. Mit seinem Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht will Heiko Maas eine Lücke in der Rechtsprechung schließen.
Niemand soll ungestraft mit den nackten Körpern von Kindern in Zukunft noch Geschäfte machen können. Bislang waren nur Bilder strafbar, die Kinder in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Haltung zeigten, die sogenannten Posing-Bilder. Diese Strafvorschriften werden seit vielen Jahren von Pädophilen vielen Netzwerken gezielt umgangen. Es gibt mittlerweile ganze Magazine und Internetseiten, die ganz gezielt diese Schutzlücke ausnutzen. Es werden dann Nacktbilder von Kindern verbreitet und gehandelt, die scheinbar keinen sexuellen Bezug haben.
Auch solche Bilder sollen künftig als Kinderpornografie gelten. Auch, so die juristische Formulierung, wenn die Kinder eine unnatürlich geschlechtsbetonte Haltung nicht aktiv eingenommen haben. Das wiederum hatte viele Eltern auf den Plan gerufen, die der CDU-Abgeordnete Thomas Strobel heute zu beruhigen versuchte.
Selbstverständlich dürfen Eltern ihre Kinder beim Kindergeburtstag, ja auch beim Spielen in der Badewanne und am Strand weiter fotografieren. Allerdings erlauben wir uns, allen Eltern den Rat zu geben, mit diesen Bildern auch sorgfältig umzugehen und sie beispielsweise nicht achtlos in soziale Netzwerke zu stellen, auch wenn das nicht strafbar ist.
Die Opposition kritisierte denn auch andere Punkte des Gesetzes, etwa die geplante Strafverschärfung bei Foto- oder Filmaufnahmen. Gut gemeint sei da nicht gut gemacht, sagt die Grünen-Abgeordnete Katja Keul.
Es dürfte unstreitig sein, dass eine 19-Jährige mit einem 17-Jährigen ein Verhältnis haben darf. Wenn sie aber mit seinem Einverständnis intime Fotos macht, soll sie künftig automatisch strafbar sein, ohne dass diese Fotos jemals verbreitet oder veröffentlicht werden. Damit stellen sie einvernehmliche Bildaufnahmen von Jugendlichen ebenso unter Strafe wie bei einem Kind, obwohl Sexualkontakte mit Jugendlichen nicht per se Straftaten sind. Falls das ein Versehen gewesen sein sollte, dann ändern Sie das doch bitte noch. Die Strafbarkeit muss an dieser Stelle auf das Verbreiten von Aufnahmen beschränkt werden.
Noch mehr Kritik kam aus den Reihen der Linken. Aus Sicht der Abgeordneten Halina Wawczyniak werden die ungenauen Regelungen zu einer Prozessflut führen.
Ich sage Ihnen schon jetzt, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Gerichte und Gerichte freuen sich schon jetzt auf die Bearbeitung all der Einzelfälle, in denen zu entscheiden ist, ob die Aufnahme nun eine ist, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblichen Schaden zuzufügen.
Das ist eine Formulierung, die das sogenannte Cybermobbing stärker unter Strafe stellen soll, also das Verbreiten von Nacktbildern oder Gewaltszenen im Internet. Einig sind sich dagegen alle Fraktionen, dass die Verjährungsfrist bei sexuellen Übergriffen auf Minderjährige verlängert werden soll.
Opfer brauchen oftmals sehr viel Zeit, um den Mut zu fassen, sich zu äußern. In Zukunft soll deshalb die Verjährung erst mit dem 30. Lebensjahr beginnen. Bei schweren Missbrauchsfällen tritt die Verjährung dann erst mit dem 50. Lebensjahr des Opfers ein,
sagt Justizminister Maas. Sein Gesetz sieht außerdem vor, dass der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen erweitert wird. So machen sich in Zukunft auch Vertretungslehrer strafbar, wenn sie mit einem minderjährigen Schüler oder einer minderjährigen Schülerin sexuelle Kontakte haben. Vor 2 Jahren hatte der Freispruch in einem entsprechenden Fall für Schlagzeilen gesorgt.
Deutschland intensiviert seine Hilfe für die Betroffenen der Ebola-Epidemie in Westafrika. Am Vormittag ist eine Transportmaschine der Bundeswehr vom Flughafen Köln-Bonn aus zu einem ersten Hilfsflug gestartet. Bundesregierung, Rotes Kreuz und Bundesärztekammer suchen im Kampf gegen die Krankheit aber inzwischen auch nach medizinischem Personal für die betroffene Region. Dringend benötigt würden freiwillige Helfer für den Aufbau der Krankenstationen, sagt der Bundesgesundheitsminister Gröhe heute in Berlin. Bettina Nutz mit den Einzelheiten.
Diesmal war es nicht eine zierliche Ministerin, die vor Blitzlichtern, Kameras und Mikrofonen von der Dimension der grassierenden Ebola-Epidemie sprach. Gleich 3 kompakt gebaute Herren machten deutlich, welche Aufgabe nun für alle zu bewältigen sei. Ihre gemeinsame Stimme war die des Gesundheitsministers Hermann Gröhe.
Die Epidemie gefährdet nicht nur die Sicherheit und Stabilität Westafrikas, sondern nimmt eine globale Dimension ein.
Die globale Dimension bewegt Gröhe als Chef des Gesundheitsressorts zum ersten Mal, seit die Krise eskaliert. Jetzt ruft auch er zur Hilfe auf, sucht Freiwillige zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz und auch der Ärzteschaft.
Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes und der Präsident der Bundesärztekammer und ich bitten deshalb gemeinsam heute darum, dass Helferinnen und Helfer, die entsprechende Qualifikationen haben, sich zur Verfügung stellen für den Kampf gegen Ebola.
Der Kampf gegen Ebola sieht konkret so aus. In Westafrika sollen Krankenstationen aus- und aufgebaut werden, in Zusammenarbeit mit Deutschem Roten Kreuz und der Bundesärztekammer. Eine in Sierra Leone und eine große mobile Klinik in Liberia, das am schlimmsten von der Epidemie betroffen ist. 20 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Doch Geld und Gerät sind eben nicht das Problem. Jetzt schon weiß man, dass allein für die neue Klinik in Liberia knapp 200 hochqualifizierte Fachärzte, Schwestern, Laboranten gebraucht werden. Und das pro Einsatz. Auf ein Jahr gerechnet braucht es also ein Vielfaches an Helfern. Für einen gefährlichen Einsatz. Das weiß auch der Gesundheitsminister und sichert umfassende Unterstützung zu.
Das wird sichergestellt durch eine entsprechende Vorbereitung auf den Einsatz, durch Versicherungsschutz, entsprechende Bezahlung, Regelung mit den Arbeitgebern und schließlich auch die Zusage, dass in einem Notfall Helferinnen und Helfer nach Deutschland zurückgeholt und hier angemessen und fachgerecht medizinisch versorgt werden.
Das Rote Kreuz stellt die Infrastruktur, die Bundesärztekammer hilft bei der medizinischen Vorbereitung der Freiwilligen. Dass aber nicht nur Ebola, sondern auch die Hilfe in ganz neuen Dimensionen gedacht werden muss, das machten die drei Herren heute auch klar. Ganz deutlich war da Mediziner Frank-Ulrich Montgomery.
Wir brauchen noch lange Zeit Ihr aller Engagement, unser aller Engagement, um diese Krankheit dort zu begrenzen, wo sie aufgetreten ist, und zu verhindern, dass sie zu uns nach Europa überschwappt.
Reisende in Deutschland müssen sich wohl auf weitere Streiks einstellen. Die Tarifgespräche zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sind nach Angaben der Bahn erneut gescheitert. Und auch bei der Lufthansa könnte es demnächst wieder Ausfälle geben. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft Cockpit sind nämlich die jüngsten Gespräche über die Regelung zum Vorruhestand ebenfalls gescheitert. Lars Hofmann.
Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat die Verhandlungen mit der Lufthansa über die betrieblichen Vorruhestandsregelungen für gescheitert erklärt. Nach Angaben von Cockpit ist deshalb jederzeit mit weiteren Streiks zu rechnen. Man werde sie aber am Tag vorher ankündigen. In den vergangenen Wochen hatten die Piloten bereits mehrfach gestreikt. Daraufhin hatte die Lufthansa ihr Angebot konkretisiert und beide Seiten haben mehrfach miteinander gesprochen. Nach Angaben der Gewerkschaft habe die Lufthansa ihr Angebot aber nicht verbessert, eher verschlechtert. Die Lufthansa hingegen hat kein Verständnis für die Streikandrohung. Sie fordert die Piloten auf, weiter zu verhandeln und von Arbeitskämpfen abzusehen. Bei der Auseinandersetzung zwischen der Lufthansa und ihren Piloten geht es um die Frage, wann Piloten in Zukunft in Vorruhestand gehen können. Bislang gehen sie durchschnittlich mit 59 Jahren in Ruhestand. Das ist der Lufthansa zu früh und zu teuer. Die Lufthansa will das Durchschnittsalter auf 61 Jahre ansteigen lassen. Allerdings befürchtet die Gewerkschaft, dass neu eingestellte Piloten noch schlechter gestellt werden sollen. Bereits im April hatte Cockpit mit einem dreitägigen Streik für knapp 4000 Flugausfälle gesorgt. In den Streiks der vergangenen Wochen musste die Lufthansa insgesamt mehrere hundert Flüge streichen.
Die CSU ist bisher in der Großen Koalition in Berlin kaum wahrzunehmen, wenn man mal vom Streitthema Maut absieht. Das soll nun anders werden. Die Partei hat heute ihre Klausurtagung beendet und Ministerpräsident Seehofer kündigte im Anschluss einen Themenherbst an. So verlangte der Regierungschef heute beispielsweise schnelle Steuersenkungen und mehr Eigenständigkeit für die Bundesländer. Nikolaus Neumeier berichtet.
Die CSU macht sich für eine Steuererleichterung und für mehr Eigenständigkeit Bayern stark. Zum Abschluss der Klausurtagung der Landtagsfraktion kündigte Ministerpräsident Seehofer einen Vorstoß zur Abschaffung der kalten Progression an. Die Steuerzahler könnten damit ab 2017 um 3-5 Milliarden Euro entlastet werden.
Wir bleiben da in einem sehr vernünftigen finanziellen Maß. Ich möchte keine zweistelligen Milliardenbeträge da auf die Bühne werfen. Das, was wir einbringen, das muss auch realisierbar sein.
Außerdem forderte Seehofer mehr Kompetenzen für die Bundesländer. Der Bund solle sich nicht überall einmischen.
Es geht um mehr Eigenstaatlichkeit des Freistaats Bayern. Im Moment würde ich nicht von der Unabhängigkeit reden. Aber der Violinschlüssel für uns bleibt die Regionalität, die Subsidiarität, was die Innenpolitik angeht.
In der Asylpolitik will der CSU-Vorsitzende ungerechtfertigten Zuzug einschränken und dazu die deutsche Entwicklungshilfe neu ausrichten, um die Bedingungen in den Heimatländern der Flüchtlinge zu verbessern. Seehofer warb außerdem für Rüstungsexporte, weil sie kein Geschäft mit dem Tod bedeuten, sondern Stabilisierung und Schutz.
Aus München war das Nikolaus Neumeier. Und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.